Christus ist auferstanden. So grüßen wir uns bei der Predigt, vor der Predigt und während der Predigt immer wieder ein Grund aufzupassen bei der Predigt. So beginnt im Grunde genommen auch das erste, der Anfang des 15. Kapitels im ersten Korintherbrief, nämlich mit dieser Botschaft von der Auferstehung Christi, die Paulus den Korinthern gepredigt hat als das Evangelium. Er zitiert aus einem alten Bekenntnis, dass Christus gestorben ist, begraben und am dritten Tage auferstanden, so wie wir es bis heute in unserem Glaubensbekenntnis auch sagen. Und dann führt er unzählige Zeugen der Auferstehung an, zuerst mal den Petrus, die 12, wer aufpasst, merkt, das kann nicht ganz stimmen, 11 müssen es gewesen sein. Und dann 500 weitere und dann weitere Apostel und schließlich auch noch ihm selbst, dem Apostel Paulus, der es gar nicht wert ist, ein Apostel genannt zu werden, wie er sagt. Und so will er den Korinthern klar machen, dass Christus auferweckt worden ist von den Toten, dass das die Botschaft ist, dass das der Glaube ist. Er erklärt nicht, wie das Ganze vor sich gegangen sein kann. Wir haben es im Evangelium vorher gehört, die Frauen, die stehen einfach an einem leeren Grab und sie verstehen nicht, was da los ist. Sie kriegen eher noch Angst und Entsetzen. Wie ist er auferstanden? Leiblich, so dass man ihn anfassen kann? Oder doch eher irgendwie geistlich? Da wird erzählt, dass er durch verschlossene Türen gehen kann. Mal wird er erkannt, mal wird er nicht erkannt. Er ist etwas wie ein ganz normaler Mensch. Er hat noch seine Nägelmale, die er vorzeigen kann, die der Thomas, der Ungläubige, anfassen kann. Er erscheint irgendwie dem Petrus, er erscheint irgendwie dem Paulus. Aber das Wichtige ist, er ist es. Er ist es. Es ist der Herr, so sagen die Jünger einander, als sie ihn sehen. Er ist es und niemand anderes. Es ist nicht irgendein Wesen oder sowas, sondern er ist es. Er ist da. Er ist auferstanden. So wird es gepredigt. So wird es geglaubt. So bekennen wir es bis heute und so grüßen wir einander an Ostern. Christus ist auferstanden. Und dann fährt der Apostel Paulus fort und erzählt den Korinthern und uns damit auch, wieso er überhaupt so ausführlich davon schreibt, dass Christus auferstanden ist. Er schreibt, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung. Als Erstling Christus. Danach die Christus angehören, wenn er kommen wird. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er vernichtet hat alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt. Denn er muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm offen unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, auf dass Gott sei alles in allem. So begründet der Apostel Paulus den Korinthern die Auferstehung. Es waren wohl welche, die meinten, ja, ja, Christus ist schon auferweckt worden, aber für uns gibt es das nicht in irgendeiner Form, wie auch immer. Eigentlich ist das egal. Es geht doch darum, dass der Tod uns nach wie vor bedrückt, bis heute. Er erschreckt uns, er bedroht uns. Er ist eigentlich überall gegenwärtig. Es beginnt mit dem einfachen Verlieren, Verlust, schwächer werden, Beziehungen gehen auseinander, man verliert sich und bis hin zum echten, endgültigen Tod am Ende des Lebens. Der Tod droht uns. Er bemächtigt sich unser und macht uns Angst. Und er gibt denen Macht, die töten können, die Gewalt tun, Terror, Kriege anfangen. Diejenigen, die sich des Todes bemächtigen, um andere zu bedrohen und am Ende umzubringen. Es ist furchtbar. Der Tod ist allgegenwärtig und bedrückt uns. Wo ist die Auferstehung? Sogar der sterbende Wal wird uns zu schwer. Man macht alles, um diesen Wal irgendwie zu retten. Und ein Minister stellt sich hin und sagt, oh wie, am Ende wird er doch das Zeitliche segnen. Er hat es tatsächlich gesagt, das Zeitliche segnen. Wir werden irgendwie fromm, wenn wir dem Tod begegnen und versuchen auf diese Weise irgendwie damit umzugehen. Ist der Tod dann gut, wenn dann sogar ein Minister so fromm sagt, der Wahl könnte das Zeitliche segnen? Aber eigentlich ist es doch nur der Versuch, irgendwie auszuweichen dem, was da kommt, nicht nur für den Wahl, sondern auch für uns. Und gerade, dass man sich so mit dem Wahl beschäftigt, dann muss man sich nicht mit den Hunderten und Tausenden, die jedes Jahr auf der Flucht im Mittelmeer ertrinken, beschäftigen. Man muss nicht mehr dran denken, wir denken ja an den Wahl. Oder wir erfinden irgendwelche Geschichten, wo denn jetzt die Toten seien, auf einer Wolke, auf den Sternen oder irgendwo. Wir brauchen es irgendwie, weil uns der Tod eben bedrückt, aber tatsächlich versuchen wir irgendwie auch den Tod zu leugnen und so damit umzugehen. Aber es gilt, Christus ist auferstanden. Paulus geht aufs Ganze. Er sagt, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist alles sinnlos. Dann ist die Predigt sinnlos, dann ist der Glaube sinnlos, dann ist einfach alles dahin. Wir haben es eben gesungen, wäre nicht erstanden, so wäre die Welt vergangen. Es wäre einfach nur der Untergang, wenn der Tod da nicht besiegt worden wäre. Dann hätte auch Christus gar nicht Mensch werden müssen. Wozu soll er Mensch werden, wenn er am Ende doch nur im Tod und im Grab verschwindet? Dann wäre der Mensch eben tot. Er hätte den größten Feind, die größte Macht, die uns bedroht und Angst macht, nicht besiegt. Es geht nicht einfach nur darum, dass wir in unserer Lebenszeit Liebe dem anderen geben, moralisch gut leben, uns an die Bergpredigt halten oder so etwas, was wir am Ende sowieso nicht tun, wenn das alles hinterher verloren wäre. Was sollte das dann? Wenn das verloren ist, dann haben wir im Grunde genommen noch das, was der Apostel Paulus später in diesem Kapitel sagt, nämlich den Stachel des Todes. Das ist die Sünde, mit der er den Menschen piekt, ihm Angst macht, ihm das Vertrauen auf Gott nimmt. Die ungerechte Macht würde einfach weiter leben und die, die sich des Todes bemächtigen, um andere zu bedrohen, die hätten am Ende gesiegt. Gottes Sohn wird aber Mensch. Er wird tatsächlich Mensch, geht ganz leiblich über diese Erde. Das wird nicht ausgeschlossen im Glauben, dass wir als Menschen leibliche Wesen sind und dass Gott selber so ein Leib annimmt, dass er selber Mensch wird. Und so stirbt er auch, aber das ist das Entscheidende. Er stirbt für uns, um für uns zu leben, um für uns wieder auferweckt zu werden. Und so schließt er alles in sein Heil mit ein. Nicht nur Gedanken und Ideen, nicht nur eine Seele oder einen Geist oder was immer man sich vorstellen will, sondern den ganzen Mensch mit Leib und Seele und Geist. Alles schließt er ein in sein Heil. Und das eben in der Auferstehung. Gott allein herrscht über alles. Kein Tod hat mehr eine Macht. Keine Gewalt kann sich mehr endgültig durchsetzen, sondern weil Christus auferweckt worden ist, ist dieses alles schon besiegt, auch wenn es uns noch bedroht, uns Angst macht und uns bedrängt. Gott liebt den Menschen. Er liebt den Menschen ganz und er liebt jeden einzelnen Menschen, jeden und jede einzelne unter uns, die wir hier sitzen, und weit darüber hinaus. Er macht kein hohles All in allen, irgendeine Suppe des Ganzen, das am Ende herauskäme, in dem niemand mehr zu identifizieren wäre. Nein, er liebt den Einzelnen und den Einzelnen rettet er, den Einzelnen nimmt er auf. Er ist kein Auflösungsmittel für die Individualität, sondern er ist der Erlöser jedes Menschen. Niemand geht verloren im Glauben an ihn, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, so heißt es im Johannesevangelium, sondern das ewige Leben haben. Das ist die Verheißung der Auferstehung. Da ist die Auferstehung bei uns angekommen, wenn wir erkennen, sie gilt uns, sie gilt mir, sie gilt jedem und jeder Einzelnen von uns, damit wir bei Gott und in Gottes Hand wären, und zwar als ganze Menschen. Deshalb heißt es, Christus ist auferstanden. Es gilt uns. Alles, was er als Mensch getan hat, alles, was er gesagt hat, alles, was er erlebt hat, es ist für uns geschehen. Auch seine Auferstehung ist für uns geschehen. Sie ist nicht nur einfach ein Ereignis eines Einzelnen von damals. Es ist nicht wie bei dem Lazarus, den er auferweckt hat, oder dem Jüngling von Nain oder der Tochter des Jairus, wenn von toten Auferweckungen in den Evangelien erzählt werden. Das sind Einzelne, die werden gewissermaßen wiederbelebt und die werden genauso wieder sterben. Da ist noch nicht der Tod besiegt. Das ist allenfalls ein Zeichen für das, was kommen wird. Der Tod ist dann besiegt, wenn er für uns auferweckt worden ist und wenn in ihm alle auferweckt werden, wie es der Apostel Paulus sagt. Wenn eben nicht mehr der Einzelne aufsteht und dann wieder stirbt, sondern wenn der Tod tatsächlich besiegt wird. Deshalb ist die Hoffnung auf die Auferstehung nicht so ein vages Vielleicht. Es könnte ja sein, dass da irgendwas noch wäre nach diesem Leben. Nein, es ist ganz gewiss, so wie er auferweckt worden ist von den Toten, so werden auch wir auferweckt werden, weil er für uns auferweckt ist und nicht nur für sich, nicht nur für irgendein Museum, in dem wir das dann betrachten könnten. Und er ist ganz auferstanden, nicht nur ein Teil von ihm oder ein Geist. Das Neue Testament ist nicht leibfeindlich, als müsse der Leib vergehen und dann, wie bei den alten Griechen, die Seele befreit werden aus dem Gefängnis des Leibes in irgendwelche sublunaren Sphären dann erhoben werden. Nein, so ist das Neue Testament nicht, sondern das will, dass der ganze Mensch erlöst wird, so wie er ist, erlöst wird. Davon wissen wir nicht, wie das aussehen wird. Der Apostel Paulus vergleicht es mit einem Samenkorn, aus dem etwas herauswächst, was anders aussieht als dieses Samenkorn. Was wissen wir, wie das aussehen könnte? Sonst müsste man ja darüber nachdenken, ob man auch mit einem kranken Bein oder einer schiefen Nase wieder auferweckt würde. Darum geht es nicht. Es geht nicht um irgendwelche Wiederbelebung, sondern es geht um darum, dass wir ganz bei Gott sind. Das will die Auferstehung für uns, dass wir nicht verloren sind, und zwar als ganze Menschen, weil Gott den ganzen Menschen liebt. Und dann ist der Tod besiegt. Dann hat er keine Macht mehr. Und das dürfen wir heute schon glauben. Dieser Glaube ist nicht vergeblich, dass der Tod keine Macht mehr hat, auch wenn er uns noch bedroht und auch wenn die, die den Tod in der Hand haben, uns bedrohen wollen. Er hat seine Grausamkeit verloren, weil eben Christus auferweckt ist von den Toten, weil wir nicht hoffnungslos sind. Und weil er nun auferweckt worden ist, werden auch wir auferweckt und brauchen nicht mehr die Angst zu haben, sondern die gewisse Hoffnung, dass Gott uns auch auferwecken wird, und wir können es aller Welt bezeugen. Christus ist auferstanden. Amen.